Ja, ne? Kommt euch irgendwie bekannt vor. Wir feiern diese Woche Allianz Gebetswoche, das wisst ihr, ne? Und rein offiziell fängt die tatsächlich heute an. In Wolfsburg machen wir das eigentlich immer von Montags bis Sonntags. Das heißt, die vergangenen Jahre war das auch von Sonntags bis Montags, bis Samstag. Aber wir haben das jetzt umgestellt, am Ende dann den gemeinsamen Gottesdienst. Und in dieser Woche, Allianz Gebetswoche, ist das Thema einzigartig. Und das bezieht sich auf die Reformation. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch wir als Freikirchen. Wisst ihr das? Unsere Wurzeln sind in der evangelischen Kirche, in der Reformation. Ja, natürlich, die eigentlichen Wurzeln sind in Christus, gar keine Frage. Aber wir sind genauso in dieser Linie der Reformation, auch als Freikirchen. Und darum feiern wir ganz genauso auch Reformation. Und wie gesagt, wir beteiligen uns gerne mit an der Allianz Gebetswoche. Und ich habe eine gewisse Erwartung in diesem Jahr. Nach dem, was wir im letzten Jahr bei ProChrist erlebt haben, erwarte ich, dass diese Allianz Gebetswoche was Besonderes wird. Auch von der Beteiligung her. Ich glaube, dass wir gesehen haben, was der Herr an Einheit schenken kann unter uns Christen. Und ich hoffe, erhoffe mir, und das ist ja Allianz Gebetswoche, ist, wir beten gemeinsam als evangelische Christen. Wir kommen zusammen und beten gemeinsam. Alle Konfessionsunterschiede, alle theologischen Unterschiede stellen wir hinten an und kommen zusammen zum gemeinsamen Gebet. So, das Thema bezieht sich auf die vier Grundthesen der Reformation. Das ist Solus Christus, Christus allein, Sola Gratia, allein aus Gnade, Sola Scriptura, allein aufgrund der Schrift und Sola Fide, allein durch den Glauben. Das sind die vier Dinge. Es gibt sogar noch eine fünfte, aber die wird immer meistens weggelassen. Ich erzähle euch das jetzt auch nicht. Diese vier Dinge, die werden uns auch diese Woche bei der Allianz Gebetswoche immer wieder begegnen. Und heute ist Solus Christus dran, alleine Christus. Und ich habe mir vorgenommen heute, auch als Einstimmung für die Allianz Gebetswoche, weil wir ja nun heute kein gemeinsames Treffen haben, diesen Text auch zugrunde zu legen, der da vorgeschlagen ist. Und der steht in Johannes 14, eigentlich nur Vers 6, aber ich möchte eben auch den Zusammenhang bekommen und deswegen lese ich ab Vers 1. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. In der Schlachterübersetzung heißt, euer Herz erschrecke nicht. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Befürchtung, euer Herz erschrecke nicht. Also es geht da weiter. So, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Christus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt niemand nur durch mich. Nein, zum Vater kommt man nur durch mich. Dies niemand, das würde verwirren, genau. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus allein. Jesus allein. Jesus weist hier seinen Jüngern einen neuen Weg, den sie bisher nicht kannten. Sie lebten im Hier und Jetzt, wie uns das auch geht. Wir leben im Hier und Jetzt. Unsere Gedanken drehen sich um unser Leben jetzt und hier. Und das ging den Jüngern nicht anders. Ihr Leben spielte sich hier auf der Erde ab. Das waren sie gewohnt. Das war das, was, womit sie vertraut waren. Und deswegen auch all das, was sie bewegt hat, was sie sich an Gedanken gemacht haben, was sie an Vorstellungen hatten, das kam von dieser Erde. Das, was sie gewohnt waren. Und Jesus holt sie hier ab und weist ihnen einen neuen Weg und gibt ihnen eine neue Sicht, weitere Sicht bis in den Himmel hinein. Und er stellt sich ihnen als Wegweiser vor. Ich bin der, der euch dahin leitet. Ganz wichtig. Wenn wir uns bewusst machen, wie die Juden gelebt haben und wonach sie gelebt haben, dann bestand das in der Regel aus gesetzlichen Ritualen. Ihr könnt ja mal das Gesetz des Mose lesen und die ganzen Vorschriften, die es da gibt. Und das ist das, und wenn ihr orthodoxe Juden heute seht und mitkriegt, wonach die sich alle richten und was die alles tun oder nicht tun dürfen, auch zum Beispiel Sabbat, was die da alles nicht tun dürfen, dann merkt ihr, wie das ganze Leben von den Juden tatsächlich von diesen religiösen Ritualen bestimmt war. Das war ihre Vorstellung, was sie tun sollten für Gott, damit sie in den Himmel kommen. Ich muss das und das und das und alles halten. Ich muss Opfer bringen, ich muss in den Schabbat halten, ich muss und darf nicht und muss und bloß nichts vergessen. Denn wenn du eins vergisst, ist alles vergessen. Auch der Himmel. Jesus zeigt ihnen einen anderen Weg. Er sagt, das ist nicht der Weg. Ich bin der Weg. Es geht anders. Es gibt einen anderen Weg dahin. Und ich glaube, dass die Juden noch nicht mal eine richtige Vorstellung hatten, wirklich vom Himmel. Hast du eine? Hast du eine Vorstellung vom Himmel? Ja? Du weißt, wie es da aussieht, Friedchen? Jetzt. Ja, aber ist die Frage, ist das wirklich der Himmel? Ich habe neulich auch ein Buch gelesen über den Himmel, ich fand das fantastisch. Aber ist es wirklich genau so? Ja, und trotz alledem, wir haben noch keinen wirklichen Einblick in den Himmel. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie das da vorgeht. Aber Jesus öffnet so weit, ein Stück weit den Blick dahin und sagt so, zumindest was wir wissen und was uns Jesus hier sagt, es gibt Wohnungen im Himmel. Ingrid und ich haben uns neulich darüber unterhalten. Anscheinend gibt es da keine Häuser, sondern es gibt Wohnungen. Also wir werden nicht einzelne Häuser haben, wie auch immer. Jedenfalls sagt Jesus Wohnungen. Vielleicht für ihn auch ein Haus, eine Wohnung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir werden dort wohnen. Wir werden dort Platz haben. Wir haben schon einen Platz, der für uns vorbereitet ist von Jesus. Wenn wir so im Hier und Jetzt sind, wir wissen, was unser Leben hier ausmacht und ja, mit all den Nöten und all den Sorgen. Aber wenn wir dann so den Blick kriegen, es gibt noch eine Ewigkeit im Himmel, es gibt noch viel mehr als diese paar Jahre hier auf der Erde, die mit dem Tod enden. So, es gibt noch viel mehr und uns ist ein Platz bereitet. Das heißt, Jesus hat das schon fest eingeplant, dass du im Himmel wohnen wirst. Ist das nicht fantastisch? Das begeistert euch, ne? Ja, das merkt man. Wir sind ja so begeistert. Wir sind ja so begeistert. Wir brauchen nicht zu gucken, so Jesus, wo bist du? Wir brauchen nicht zu fragen, Herr, warum antwortest du nicht? Oder ich höre nichts, ich merke nichts von dir. Nein, wir werden immer da sein, wir werden ihn immer erleben, wir werden immer in seiner Gegenwart sein. Wir können jederzeit zu ihm reden und wir können jederzeit ihn hören. Wir sehen immer das Licht und die Herrlichkeit. Wir haben vorhin gesungen von wegen, Herr, zeige, offenbare du deine Herrlichkeit. Dort leben wir in der Herrlichkeit. Da brauchen wir nicht nach zu schreien, sondern wir leben in der Herrlichkeit. Das ist die Aussicht, die Jesus uns gibt. Und er sagt so, ich werde euch den Weg dahin zeigen. So lass uns diesen Blick behalten. Wenn wir diesen Blick nicht behalten, dann werden wir auf dieser Erde verzweifeln. Wir brauchen diesen Blick, wir brauchen diese Hoffnung. Es gibt einen Platz im Himmel für dich und für mich. So, wie kommen wir dahin? Das ist die Frage, die Thomas stellt. Wie kommen wir dahin? Auf welchem Weg? Für ihn war klar, ich muss die Gesetze halten, ich muss all das tun, die ganzen Rituale. Wie viele Wege gibt es in den Himmel? Als wir hier nach Wolfsburg kamen, das ist ja inzwischen so neuneinhalb Jahre her. Ne? Acht, danke. Ingrid weiß das immer besser. Du auch, ne? Genau. Als wir hier nach Wolfsburg kamen und in Westhagen eine Wohnung gefunden haben, da brauchte ich ein Navi, um von Westhagen in die Stadt zu kommen. Ich habe mich ständig verfahren. Es gibt in Wolfsburg sehr dermaßen viele Wege, die man fahren kann. Und als wir das allererste Mal, da haben wir uns sowieso total verfranzt, wir sind erst Richtung Eben gefahren, um Wolfsburg zu finden und dann zurück und dann bei VW gelandet, statt irgendwo hier in die Stadt. Oh, das war. Du kannst dich richtig gut verfahren. Es gibt so viele Wege. Selbst wenn du ein Navi anmachst, er zeigt dir nicht immer denselben Weg, wenn du ans gleiche Ziel kommen willst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du hinfährst, zeigt dir den einen Weg, wenn du zurückfährst, zeigt dir den anderen Weg. Obwohl du den gleichen Weg eigentlich fährst. Ist komisch, komisch. Es gibt so viele verschiedene Wege. Wie viele Wege gibt es in den Himmel? Hier auf der Erde werden uns ganz viele verschiedene Wege versprochen. Das wisst ihr, ne? Es gibt so viele Versprechen, wie du in den Himmel kommst. Jede Religion hat ihren eigenen Weg und ihre eigenen Vorschriften. Und manchmal sogar noch jede Kirche hat ihre eigenen Vorschriften. Selbst die christlichen Kirchen. Aber die Frage ist, führen sie alle wirklich zum gleichen Ziel? Sie versprechen dir alle irgendwo eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit. Nicht jede Religion, aber die meisten Religionen versprechen dir was Gutes. Die einen versuchen, sich in die Luft zu sprengen, um in den Himmel zu kommen. Die anderen versuchen es mit irgendwelchen anderen Ritualen, indem sie Zettel verteilen auf der Straße. Alles Versuche, menschliche Versuche, um in den Himmel zu kommen. Wir versuchen, unseren Weg zu gehen, um in den Himmel zu kommen, aber nicht den Weg zu nehmen, den Gott uns gezeigt hat. Das sind alles menschliche Versuche. Letztendlich auch das, was die Juden versuchen mit ihren Ritualen, sind alles menschliche Versuche, um in den Himmel zu kommen. Und mal ganz ehrlich, wir brauchen nicht nur auf die anderen gucken, wir versuchen es manchmal auch auf eigene Art und Weise. Wir versuchen auf eigene Art und Weise, Gott gefällig zu sein. Wir versuchen uns zu bemühen, Gott zu dienen. Wir umschreiben das gerne fromm, aber wir versuchen im Grunde unseren eigenen Weg. Hat Christus nicht alles für uns getan? Hat er uns den Weg nicht längst bereitet? Ist der Weg nicht schon längst da? Wir müssen nicht erst den Weg noch schaffen und noch bauen. Der Weg ist bereits da. Früher war das zu Zeiten der Reformation und auch vor der Reformation, wisst ihr alle, ihr habt bestimmt was vom Ablasshandel gehört. Ja? Das ist heute noch übrigens in der katholischen Kirche üblich. Nicht mehr ganz in diesem Ausmaß, aber tatsächlich, der Papst hat vor ein paar Jahren, weiß ich noch, auf einem Jugendkongress irgendwo gesagt, so kauft das und das oder Opfer dafür und dann werden euch eure Sünden vergeben. Ich gedacht, haben sie es immer noch nicht begriffen. Wie kann ich mir Sündenvergebung erkaufen, bitteschön? Es funktioniert nicht. Das ist wieder mein Weg, um irgendetwas für Gott zu bringen. Ich kann Gott nichts bringen, um Vergebung zu erlangen. Aber wir schaffen das auch. Jeden Sonntag in die Kirche gehen, muss sein. Und beten muss sein. Und mindestens ein Kapitel in der Bibel lesen muss sein. Muss sein? Nicht um gerecht zu werden, nicht um erlöst zu werden, muss das sein. Es ist dafür da, damit du eine Beziehung zu Christus hast und damit du die Beziehung zu Christus pflegst. Damit dein Herz von ihm erfüllt wird. Dafür ist es da, aber nicht um Erlösung zu bekommen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, das hört sich erstmal gut an. Aber was heißt das? Weißt du, was das heißt? Wie setzt du das um? Jesus ist der Weg, der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg, sagt er selber. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel zum Vater als durch Jesus. Und wir sind da sehr eng in der Beziehung. Das wirft man uns auch immer wieder vor. Ihr sagt immer, es gibt nur eins. Ihr haltet euch für die Richtigen. Nee, wir halten uns nicht für die Richtigen, wir halten aber Jesus für den Richtigen. Und es gibt nun mal halt nur einen Weg und wir sagen die Wahrheit, wenn wir sagen, es gibt nur einen Weg. Wir beanspruchen nicht den Weg, Jesus hat den Weg gegeben. Aber wenn er sagt, es gibt nur einen, dann gibt es nur einen. Und das ist das, was wir weiter sagen. Was heißt, Jesus ist der Weg? Was heißt das für mich? Gib dein Leben, Jesus. Das ist das Allererste und das Wichtigste. Gib dein Leben, Jesus. Und folge ihm und gehorche ihm. Tu das, was er sagt. Ihr habt ja vorhin gehört, wie das funktioniert. Und wenn es auf dem Weihnachtsmarkt dein Kleingeld einem Bettler zu geben, das ist Gehorsam. Und ihr habt ja gehört, wie Heinrich im Kopf gesagt hat, das geht doch gar nicht. Das ist gegen meine Prinzipien. Das können auch ganz andere Dinge sein. Der Heilige Geist leitet uns. Er sagt, was wir tun dürfen, was wir tun sollen. Und es ist gut, sich darauf zu verlassen. Das heißt im Grunde, den Weg zu gehen. Jesus weist uns den Weg, er geht voran. Und er hat uns in seinem Wort ganz viel gesagt, was richtig und was gut ist, woran wir uns halten sollen. Das sind keine Gesetze. Das ist nicht damit wir erlöst werden, sondern damit wir ihm folgen, damit wir auch ans Ziel kommen. Damit wir dranbleiben und nicht verloren gehen. Folge ihm und tu, was er dir sagt. Das ist eigentlich das, was heißt, ich bin der Weg, auf diesem Weg zu gehen. Deine Gemeinde kann dich nicht retten. Wenn du diese Hoffnung gehabt hast, dann begrab sie. Deine Gemeinde kann und wird dich nicht retten. Deine Gemeinde ist dafür da, dass du dich investierst und dass sie zu dir stehen. Dass wir gemeinsam auf diesem Weg gehen, dass wir einander helfen auf diesem Weg. Dafür ist Gemeinde da, aber es ist nicht die Rettung. Und trotzdem halte ich Gemeinde für unbedingt notwendig und sinnvoll und von Jesus eingesetzt, damit wir auf diesem Weg bleiben. Aber die Gemeinde selber rettet dich nicht. Die Kirche bringt dich nicht in den Himmel. Egal, welche Kirche. Auch wenn sie das behaupten, die Kirche bringt dich nicht in den Himmel. Bloß weil du in der Kirche bist, wirst du nicht gerettet. Und selbst dein Pastor kann das nicht. Der ist genauso darauf angewiesen, dass Jesus ihm den Weg zeigt. Der kann dir vielleicht ab und zu mal auf dem Weg wieder zurückhelfen. Das sicherlich, das kann aber auch jeder andere von euch. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als Jesus allein. Das ist das, was Luther betont hat. Natürlich aus noch einem ganz anderen Hintergrund, durch diesen Ablasshandel und was die Kirche da sonst noch alles fabriziert hat. Das war sicherlich der Hintergrund, warum er das so betont hat. Aber ich glaube, dass das heute noch ganz genauso steht und wir uns darauf ausrichten müssen, weil wir immer wieder versucht sind, aus eigener Kraft, aus eigener Leistung in den Himmel zu kommen. Das funktioniert nicht. Jesus alleine ist der Weg. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hat Pilatus damals gefragt, als er Jesus verhört hat. Was ist Wahrheit? Das kann man heute noch genauso fragen. Ihr wisst, dass im Moment das Thema Fake News sehr aktuell ist. Wisst ihr, was Fake News sind? Viele nicht, ne? Genau. Horst sieht ab und zu mal Nachrichten, der weiß, was das ist. Das sind Falschmeldungen, überwiegend durch soziale Netze verbreitet. Man geht sogar davon aus, dass die Wahl in Amerika mit dadurch beeinflusst worden ist und auch der Brexit. Ob das stimmt, keine Ahnung, ob das eine Fake News ist. Du kannst heute, wenn Nachrichten sind, egal wo, ob das in den sozialen Netzen ist, Facebook und Twitter und frag mich nicht, oder auch in den seriösen, sage ich mal, Nachrichten und Zeitungen und so weiter, kannst du nicht immer davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist. Selbst wenn es super positive Nachrichten sind. Manchmal verteilen auch Christen Fake News. Die kriegen eine Nachricht, die super toll sich anhört. Ein tolles Erlebnis gemacht hat, super tolle Zeugnisse, werden verteilt, weil sie so toll und weil sie so nach Wunder aussehen. Und letztendlich stellt sich heraus, dass das alles ausgedacht. Ich habe neulich gehört von einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat und die schreibt immer Bücher nach Leuten, also beziehungsweise nach wahren Begebenheiten. Sie schreibt daraus Romane. So, ein Buch musste wieder eingestampft werden. Als das veröffentlicht war und gerade auf den Markt gekommen war, stellte sich heraus, diese ganze Geschichte ist erlogen und erstunken von einem Christen. Ja, von einem Christen. Sowas kommt vor. Das sind Fake News. Das sind Falschmeldungen. Du kannst dich nicht darauf verlassen. Ein Journalist aus dem BFP, der Radiomoderator ist im Osten, der hat auch den Pastoren ganz nah ans Herz gelegt, prüft jede Nachricht, die ihr hört, die ihr irgendwo geschickt kriegt, als E-Mail oder sonst was. Selbst wenn du das von einem glaubwürdigen Christen kriegst, prüf die Quellen. Guck nach, woher stammt das? Aus welcher Quelle stammt das? Und möglichst nicht nur aus einer Quelle, sondern wirklich gucken, so, ist das glaubwürdig oder ist das nicht glaubwürdig? Wir können uns nicht darauf verlassen, die Nachrichten, die wir heute hören, ob sie alle echt sind. Manchmal sind es auch nur Halbwahrheiten. Denk mal alleine an die ganze Berichterstattung über Israel. Da wird uns immer wieder berichtet, Israel bombardiert die Palästinenser, was nicht berichtet wird, was die Palästinenser vorher gemacht haben. Alleine in der Zeit, dass wir letztes Jahr in Jerusalem waren, 700 Messerattacken in Jerusalem. Da ist kein Wort hiervon in der Zeitung gewesen. Ja, so, und wenn Israel dann mal wieder einen Gegenschlag macht und sich wehrt, dann steht das immer groß in der Presse. So, auch Halbwahrheiten sind keine ganzen Wahrheiten. Also wir können uns auf Wahrheiten in der Beziehung hier von Zeitungen, selbst glaubwürdigen, also seriösen Zeitungen, können wir uns nicht immer verlassen. Und trotzdem, es gibt Wahrheit. Wahrheit ist das, was wirklich echt ist, und zwar vollständig echt. Aber Wahrheit ist, das muss ich auch nochmal dazu sagen, Wahrheit ist das, was wir dafür halten. Für dich selber. Das ist die subjektive Wahrheit. Wenn du etwas für Wahrheit hältst, für wahr hältst, dann vertrittst du das als Wahrheit. Ob das Wahrheit ist, ist die zweite Frage. Aber das, was du für Wahrheit hältst, das ist für dich Wahrheit. Und zwar bezieht sich das nicht nur auf irgendwelche Nachrichten, die um dich herum stattfinden, sondern das bezieht sich auch auf dich selbst. Das, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Du hast in deinem Leben schon bestimmt ganz viele Predigten gehört. Und ich bin immer so ich bin eigentlich ein sehr, gutgläubiger Mensch. Ich habe früher immer alles geglaubt, was gepredigt worden ist. Ich glaube ganz vielen Leuten, also wenn sie mir halbwegs seriös erscheinen, dann glaube ich Leuten das, was sie sagen. Ich musste schon oft feststellen, dass ich belogen worden bin. Ich musste nachher vieles revidieren. Aber du glaubst nicht nur anderen etwas, du glaubst auch dir selber Dinge. Über dich selber. Eigentlich ist nur einer glaubwürdig. Nicht nur eigentlich, das eigentlich könnt ihr jetzt weglassen. Es ist nur einer glaubwürdig. Nämlich Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Wenn Jesus dir etwas sagt, dann kannst du dem absolut vertrauen. Jesus kann nicht lügen. Er ist die Wahrheit. Absolute Wahrheit. Viele bezweifeln, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Ich bin davon überzeugt, Jesus ist die absolute Wahrheit. Kennst du das? Ich beziehe mich jetzt mal wirklich so auf dich selbst, was du über dich selber glaubst. Kennst du das, dass du dich unwürdig fühlst? Dass dein Gewissen dich anklagt. Dass du denkst, dass du was falsch gemacht hast oder vielleicht sogar alles falsch machst. Kennst du nicht? Einige von uns kennen das. Und du bist davon überzeugt, weil dein Herz dir das sagt. Selbst wenn dein Kopf dir was anderes sagt oder andere Leute dir was anderes sagen, dein Herz ist lauter. Das, was in deinem Herzen an Botschaften drin ist, das ist das, was dich bestimmt. selbst wenn es Lüge ist. Du hältst sie für wahr. Und manchmal muss man dieses, was in unserem Herzen ist, an Überzeugung, überprüfen. Und überprüfen können wir das nur am Wort Gottes. Zu Jesus gehen und Jesus fragen, ist das wahr, was ich da glaube? Über mich oder über andere, über dich? Da finden wir Wahrheit, nur da, nirgendwo anders. Es gibt eine Bibelstelle, die da darauf hinweist, wie sehr wir andere Vorstellungen haben können in unserem Herzen als das Wort Gottes. 1. Johannes 3, 18 bis 20. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Denn daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Wir bringen unser Gewissen zur Ruhe, warum auch immer es uns anklagen mag. Denn Gott ist größer als unser Gewissen und weiß um alles. Merkt ihr da, dass unser Gewissen, unser Herz, das, was unser Herz uns sagt, nicht immer mit dem übereinstimmt, was Gott uns sagt? Das ist das, was hier drin steht. Und wir dürfen es überprüfen. Wir dürfen zu Jesus gehen und sagen, so Herr, was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Was denke ich über dich? Ich möchte die Wahrheit in meinem Herzen haben. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er malt uns Jesus vor Augen. Und wenn Jesus sagt, ich liebe dich und du bist fähig und du bist gewollt, du hast einen Platz hier auf dieser Erde, ich will, dass du lebst, dann kannst du das glauben. Du bist gut. Ich habe dich gut gemacht. Ich habe dich gerecht gemacht. Und wenn dein Gewissen dir tausendmal sagt, du bist ein Sünder, ich habe dich gerecht gemacht. Das ist das, was im Wort steht. Aber wie oft höre ich von Christen von wegen, wir sind begnadigte Sünder. Wir sind immer noch Sünder. Nein, du bist kein Sünder, wenn du an Jesus glaubst und um Vergebung gebeten hast. Dann bist du gerecht. Wir sind gerecht. Wir waren Sünder, ja, und das will ich auch gar nicht bezweifeln, aber wir sind gerecht durch Jesus. Das ist das, was die Wahrheit sagt. Aber unser Herz sagt so oft was anderes. Ja? Lass uns auf Jesus hören. Er ist die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit hören willst und dich nach der Wahrheit richten willst, dann hör auf Jesus. Jesus sagt, er ist das Leben. Das Leben. Was ist das? Was ist das, was Jesus hier meint? Ist das die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen? Ist das das Leben? Das ist das Leben, was wir kennen. Das, was ich vorhin schon sagte, auch die Jünger lebten im Hier und Jetzt. Sie kannten ihr Leben. Sie wussten, was Leben heißt. Von der Geburt bis zum Tod. Mit all den Freuden und mit all dem Leid. Wie viel Enttäuschung? Wie viel Frust? Wie viele Verletzungen, wie viel Ablehnung erfahren wir in unserem Leben? Gehört das alles dazu? Wie wenig Liebe erfahren wir? Ist das Leben? Sterben gehört zum Leben, sagt man. Und das stimmt. Wenn man das Leben meint, das irdische Leben meint, sterben gehört zum Leben. Ist das das Leben, was Jesus hier meint, wenn er sagt, ich bin das Leben? Das wäre nicht erstrebenswert, oder? Ja, ich lebe gerne hier, das ist nicht die Frage. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, so unser Leben ist alles nur Müll und wir können das vergessen. Das meine ich damit nicht. Aber trotzdem, wer von uns hat noch kein Leid erlebt? Und das möchten wir nicht unbedingt. Ich jedenfalls nicht. Ich möchte eigentlich ein anderes Leben. Ich habe eine andere Vorstellung von Leben, wenn Jesus sagt, hier, ich bin das Leben, dann habe ich eine andere Vorstellung. Das Leben, was wir kennen, was wir hier auf der Erde erkennen, was wir selber erleben oder was wir bei anderen sehen, das ist das Leben, das ist die Folge von dem, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Das ist die Folge von Sünde. Das ist das Leben, was wir selber leben, selber in die Hand genommen haben und selber gestalten. Wir haben die Erde und all das, was Jesus uns und Gott uns gegeben hat, haben wir selber in die Hand genommen und versucht, das Beste daraus zu machen. Und wir können es nicht. Das können wir alle sagen. Wir können nicht sagen, so, es sind alle anderen schuld. Wir selber schaffen es nicht. Wir kriegen ja unser eigenes Leben nicht auf die Reihe, oder? Wir versuchen das immer wieder, jeden Tag, und trotzdem schaffen wir es häufig genug nicht. Das ist die Folge davon, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Wenn wir mit Christus leben, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir an die Wahrheit glauben, dann empfangen wir Leben. Dann haben wir Leben, schon jetzt hier auf der Erde, aber ein anderes Leben. Ein Leben, das eigentliche Leben, was Jesus hier meint, ist das Leben im Himmel. Das hätten wir hier schon auf der Erde haben können, wenn wir uns nicht von Gott abgewandt hätten. Und jetzt leben wir immer noch unter diesen Folgen. Und das, was wir jetzt schon als Leben bekommen von Jesus, ist noch nicht das Vollständige. Wir haben nicht die volle Fülle. Wir haben nicht die volle Heilung. Wir haben nicht die volle Herrlichkeit hier. Wir erleben es stückweise, so ein Angeld darauf, was wir im Himmel eigentlich erleben werden. Aber das, was wir im Himmel erleben, das ist das vollständige Leben. Das, was Gott ursprünglich vor uns gedacht hat und geplant hat. Ein Leben in der Herrlichkeit, ein Leben in Frieden, ein Leben in Harmonie miteinander. Ein jeder liebt jeden. Können wir uns das vorstellen? So ein bisschen Sehnsucht ist noch in unserem Herzen, hoffe ich. Kein Streit, kein Hass, keine Ablehnung, keine Verletzung mehr. Kein Lügen. Keine Streitereien über irgendwelche Theologie. Da gibt es nur noch eine Wahrheit. Da gibt es nicht 5 Konfessionen und 5.000 Konfessionen. Oder wer weiß wie viele Religionen. Es gibt nur noch eine Wahrheit. Es gibt keinen Streit mehr. Es gibt keine Fake News oder sonst irgendetwas. Es gibt keine Terroranschläge mehr. Es gibt nur noch Herrlichkeit. Es gibt keinen Hunger, keine Krankheit mehr, keine Schmerzen mehr. Ein Verstehen untereinander, eine Liebe untereinander. Das ist das, was uns gesagt wird. So wird es im Himmel sein. So hat Gott es eigentlich geplant hier auf der Erde. Und Gemeinde ist ein Ort, wo das sichtbar werden soll. Wisst ihr das? Genau so. So wie ich das eben beschrieben habe. Und ein Stück weit erleben wir das. Ein Stück weit. Nicht vollkommen. Vollkommen werden wir es erst im Himmel erleben. Und könnt ihr euch vorstellen, dieses Leben, wovon dieses irdische Leben, das sind 70, 80, manche einer wird 100. Ja, 100 Jahre ist ein Klacks. Also ich habe so überlegt, ich bin jetzt bald 60 und ich denke, das ist schon ganz, also kam mir so vor, so ein Klacks ist das eigentlich nicht, 60 Jahre schon eine Menge. Obwohl ich, wenn ich so zurückblicke, ich weiß nicht mehr alles, was ich erlebt habe in den fast 60 Jahren. Ganz so alt bin ich noch nicht, nein. Ich feiere noch nicht dieses Jahr 60. Geburtstag, so nicht, aber fast. So, ich weiß das nicht mehr alles. Es ist aber eine ganz schön lange Zeit. Für mich kommt mir so vor. Und trotzdem, das ist ein Klacks. Ein Klacks gegenüber der Ewigkeit, die wir im Himmel verbringen. Das schöne Leben, das, was Jesus uns verheißen hat, das wird in Ewigkeit dauern. In Ewigkeit. Und das ist der Blick, den Jesus hier seinen Jüngern gibt und auch uns gibt, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Leben ist in mir. Und wenn ihr mir folgt, wenn ihr der Wahrheit folgt, dann werdet ihr dieses Leben haben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, wir haben es schon jetzt. Ist dir das bewusst? Du hast es schon jetzt. Dieses Leben gehört dir. Wenn du Jesus hast. Wenn du Jesus noch nicht hast, dann nimm ihn schnell, weil das ist das Leben. Das ist das Leben. In Jesus haben wir dieses Leben und sonst nichts. Deswegen Jesus allein ist das, nichts anderes. Jesus allein. Und darum, halt an ihm fest, bleib an ihm dran. Glaub nichts anderes, als dass du an ihm bleibst. Wenn du alles verlierst, wenn du deine Gesundheit verlierst, wenn du deine Freunde verlierst, wenn du deine Gemeinde verlierst und ins Gefängnis geworfen wirst und vielleicht sogar dein Leben verlierst, wenn du an Christus festhältst, hast du alles. Hast du alles, was du brauchst. Ich wünsche das keinem von uns, was ich eben gesagt habe. Keinem. Aber es kann passieren. Halt an Jesus fest, wenn du Jesus hast. Jesus allein ist deine Hoffnung. Jesus allein ist das. Weg, Wahrheit und Leben. Amen.